Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zur zweiten Episode von Deliciously Poetry. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe auch, dass euch die erste Episode soweit gut gefallen hat. Ich weiß selber, dass da noch ein paar Sachen gab, die nicht so gut waren, beziehungsweise dass nicht alles so reibungslos lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hoffe doch, dass das für den Anfang relativ okay gewesen sein muss. Und genau, ich versuche auf jeden Fall an mir und an meiner Arbeitsweise zu arbeiten. Ja, allerdings zum heutigen Thema. Da wird sich vielleicht jemand wundern, warum ich jetzt nicht über ein nächstes Buch spreche. Aber ja, ich dachte mir, dass ich heute mal die Bücher verlasse, beziehungsweise diese Ebene mal kurz weglasse und einfach mal etwas über das Studium, also das Literaturwissenschaftsstudium, erzähle. Ja, in anderen Worten ausgedrückt ist das genau das, was ich in der Uni mache oder halt eben auch studiere. Und ich hoffe, dadurch einen Blick hinter die Kulissen geben zu können, sodass jeder verstehen kann, was man genau studiert und vor allem auch natürlich, was man damit werden kann. Und ich dachte mir, dass sich das auch lohnen würde, so etwas einzubringen, damit auch jeder hier weiß, was ich selber jetzt auch mache und ja, dass man auch weiß, wie überhaupt so ein Literaturwissenschaftsstudent, weil es gibt ja nicht nur Germanisten, es gibt ja auch Anglisten oder Romanisten, was die so machen. Denn ich habe auch das Gefühl, dass es sehr viel, also sehr viele Vlogs oder Studygram-Blogs und Einträge zum Medizinstudium gibt, zum Jurastudium sowieso. Ich weiß nicht, ob ihr Study Like Granger kennt. Ich folge ihr schon seit einiger Zeit auf Instagram. Sie ist Medizinstudentin in Münster und sie ist für mich so das Ideal von Studygram. Also ich sehe immer meine Lerninspiration und auch Motivation von ihr. Und ja, die Seite kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe halt eben auch gesehen, dass es sehr viel dazu gibt. Zu Literaturwissenschaftsstudenten finde ich auch viele Beiträge oder ja, Accounts. Aber ich dachte mir, ja, warum erzähle ich dann einfach nicht mal darüber, was ich so mache und was mir gut gefällt und was mir natürlich auch nicht so gut gefällt, denn ich habe mich freiwillig entschieden, das zu studieren natürlich. Und ja, man kann eindeutig sagen, das ist nichts, was sicher ist. Ich studiere auf keinen bestimmten Beruf hinaus, wie es zum Beispiel Jurastudenten tun oder natürlich Medizinstudenten. Die wissen am Ende genau, was sie werden wollen. Bei mir ist es nicht der Fall. Also, zu meinem Studiengang. Ich studiere im bereits fünften Semester Germanistik im Hauptfach und im Nebenfach Skandinavistik. Mein Hauptfach war eigentlich relativ einfach zu entscheiden. Also ich wusste schon von Anfang an, ich will genau das machen und nichts anderes. Bei der Wahl des Nebenfaches war ich allerdings nicht so stark, ja, also ich war schon relativ eingeschränkt, würde ich sagen, weil du nur aus einer bestimmten Liste auswählen konntest. Oder, ja, vielmehr anders ausgedrückt, dein Hauptfach musste kompatibel sein, beziehungsweise es musste in der jeweiligen Fakultät, ich sag mal, angesiedelt sein, damit sich das nicht überschneidet. Also wenn ich jetzt im Hauptfach Germanistik studiere, kann ich jetzt zum Beispiel nicht aus einer anderen Fakultät ja, wie Politikwissenschaften studieren. Ja, das ist jedenfalls nur bei meiner Uni so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei anderen Universitäten ist, wie die das regeln mit ihren Studienplänen, aber ja, das war auf jeden Fall bei mir so der Fall und ich muss allerdings sagen, dass ich mit meiner Wahl Skandinavistik ziemlich zufrieden bin. Ich finde, das ist das ideale Nebenfachstudium, weil man einfach gewisse Grundlagen lernt, aber jetzt nicht so vertieft reinguckt, wie es eben die Hauptfächler tun, die im Hauptfach Skandinavistik studieren. Ich hatte sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich habe eine Sprache gelernt, nämlich Schwedisch und dazu noch vertiefend, ja, Literatur des der nordischen, also die nordische Philologie behandelt und ich muss sagen, dass ich bisher davon nicht enttäuscht wurde und auch viel mitnehmen konnte. Ja, Allerdings jetzt zu der Wahl meines Studiums. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ich mich dazu entschloss, Germanistik zu studieren? Ich stand so ungefähr in der 11. Klasse an einem Scheideweg, wie so ziemlich jeder von uns da irgendwann mal steht, denke ich. Es ging damals um die Frage, was willst du nach der Schule machen? Was sind meine Interessen? Womit kann ich Erfolg haben? Und ja, was würde mir denn überhaupt Spaß machen? Wo sehe ich mich? Ich hatte dabei zuerst überlegt, diese zwei Sachen zu studieren, also einmal Jura oder Lehramt tatsächlich. Ja, ich habe diese beiden Studiengänge gegeneinander abgewogen und habe mir überlegt, ja, was sind so Vor- und Nachteile und ja, kann ich jetzt selber dort auch Spaß haben überhaupt? Ja, man sieht schon, das sind wirklich völlig zwei unterschiedliche Studiengänge und da muss ich sagen, dass wenn ich mich dazu entschlossen hätte, Lehramt zu studieren, dann hätte ich eindeutig auch Deutsch gewählt. Dann hätte ich halt eben auch diesen Studiengang, also Deutsch, Germanistik, deutsche Philologie, eben auch im Studium gehabt. Aber dazu verpflichtend natürlich auch die anderen Bereiche, die für ein Lehramtsstudium wichtig sind, wie zum Beispiel die pädagogischen Sachen, Erziehungswissenschaften, Schulpsychologie und alles. Also muss man schon sehen, ob man, wenn man das eine mag und das andere nicht so, ja. Und ja, auch nicht vergessen, bei Lehramt arbeitest du mit Kindern zusammen. Du stehst die ganze Zeit vor Leuten, also vor einer Klasse. Solange es halt eben keine Grundschulklasse ist, arbeitet man halt eben in einem Gymnasium oder in einer Berufsschule, Hauptschule, Realschule. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Man steht immer vor Leuten. Und ich finde, viele Leute unterschätzen das auch teilweise, dass sie denken, aha, okay, Lehramt ist ein sicherer Beruf, das werde ich jetzt einfach mal annehmen und anfangen. Aber dann, ja, also ich muss sagen, vielleicht hatte jemand von euch auch schon einen Lehrer, wo man sich dachte so, okay, gut, der arbeitet nur hier, weil er sein Geld haben will und er wartet nur auf seine Rente. Und ja, ich finde Lehramt, also ja, wenn man Lehrer werden will, das ist so eine der Studiengänge oder eine der Berufe, für die man wirklich passionate sein muss. Und das Warum ist hier absolut entscheidend. Und wenn man das nicht richtig beantworten kann, dann hast du nichts davon, dann haben die Kinder nichts davon, dann bringst du denen nichts bei. Und ja, dieselbe Geschichte finde ich auch bei Jura. Also ich habe sehr viele Freunde, die Jura jetzt studieren, alle auch im siebten Semester, soweit ich weiß. Die stehen schon alle fast vor dem ersten Staatsexamen. Und da kann ich auch sagen, bei meinen Freunden kann ich es mir auch vorstellen, dass sie mal später als Anwälte oder Staatsanwälte arbeiten, weil sie eben auch dieses Reden ziemlich gut können. Das ist auch wiederum eine Sache, die ich bei Jura anfangs stark unterschätzt habe. Du musst halt eben wirklich wortgewandt sein. Du musst argumentieren können, du musst auch in der Lage sein, den anderen widerlegen zu können, also seinen Punkt. Und dabei darf man auch nicht vergessen, wie komplex und unheimlich trocken und, also das ist jetzt eine persönliche Wertung, aber ich finde, das Studium ist einfach so mega trocken und ja, langweilig ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hoffe, ich trete niemandem damit zu nahe. Es ist, wie gesagt, nur meine Wertung. Ich finde, es ist einfach wirklich ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich sehe halt eben auch, wie viel meine Freunde machen und ich selber könnte mir das einfach nicht vorstellen, mir Gesetzestexte anzugucken, zu markieren, also einfach nur durchzulesen, ist einem, ja, zu einem Sachverhalt übertragen oder den Sachverhalt widerlegen. Das ist, ja, im Grunde genommen wirklich eine Argumentation, die du zu Papier bringst. Und ich finde, es gibt da relativ wenig Abwechslung. Und mal abgesehen davon, wie viel der Stoff ist. Aber ich glaube, wenn man wirklich hart arbeiten kann und auch wirklich ja, sich für das Thema auch interessiert, für sich für Recht interessiert und nicht das unbedingt macht, weil er keine Ahnung hat, was er sonst machen soll. Da sieht man auch viele Leute, die dann bei Jura landen. Ja, dann kann man auch wirklich Erfolg haben, denke ich. Und ich glaube, Jura ist halt eben wirklich eine der Sachen, wo du auch wirklich Durchhaltevermögen brauchst, auch später beim Arbeitsmarkt einfach. Ich habe das Gefühl auch, heutzutage gibt es viel zu viele Juristen. Also schreiben sich jedes Jahr an den Universitäten zum Wintersemester unheimlich viele Jurastudenten ein, habe ich das Gefühl. Und die Frage ist jetzt, wie viele Prozent von denen später rausfallen oder in Anführungsstrichen aussortiert werden. Oder halt eben, ja, man muss aber allerdings auch ehrlich sagen, dass solche Top-Berufe wie Richter oder Staatsanwälte auch wirklich nur zu den vielleicht 5% zählen, also dass nur die besten 5% diese beiden Prestigeberufe erreichen können oder dort überhaupt reinkommen. Und was ich jetzt auch verstanden habe oder mitbekommen habe, ist, dass Jura so eine der Studiengänge ist, wo die Endnote super, super wichtig ist. Und das wäre wiederum auch nichts für mich, also einer der vielen Gründe. Da muss ich ehrlich zugeben, dass ich so mit so einem Druck auch einfach nicht umgehen könnte, wenn ich weiß, dass meine Note über meinen zukünftigen Werdegang entscheidet und ich nur mit dieser einen Note diesen einen Beruf, ja, erklimmen kann, dann, nee, also dann ist das halt eben wirklich, ja, schwierig auch, muss ich wirklich sagen. Also ja, zusammenfassend, das sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Studiengänge, die ich überlegt habe anzufangen. Aber wie man sieht, ich wäre nicht hier und würde diesen Podcast machen, wenn ich jetzt Jura- oder Lehramtsstudentin wäre. Ja, ich habe mich letztendlich dagegen entschieden und verschiedene Faktoren waren dabei eben ausschlaggebend. Und die Frage nach dem Warum ist eben wirklich sehr wichtig. Ich kann es auch einfach beantworten. Ich hatte eben das Gefühl und ich konnte auch schon bereits vorausahnen, dass ich mich nicht vollständig entfalten könnte oder mich halt eben auch weiterentwickeln könnte in diesen Studiengängen. Ich sah mich schon, wie ich zum Beispiel ja, irgendwann in einer Schule unterrichte und ja, Kleinkindern etwas beibringe, was auch super, super toll ist. Ich will nichts dagegen sagen, aber ich hatte dann Gedanken. Ich hatte dann den Gedanken, dass ich ja irgendeine Chance so vertan hätte oder in Anführungsstrichen so gefangen wäre. Das wäre jetzt irgendwie nicht so, das ist jetzt nicht so krass übertrieben. Oder doch, das ist vielmehr krass übertrieben. Und es ist auch ein bisschen überdramatisiert, muss ich sagen. Aber ja, mir ging es darum, was ich eben machen will mit dem Inhalt. Und wenn ich Tag zu Tag irgendwo hingehe, in eine Kanzlei oder halt eben in eine Schule, dann würde ich halt eben wissen, so, naja, so, da weiß ich eben schon, was auf mich zukommt. Ja, das mag eben auch an meiner Person liegen. Ich mag es halt eben über Sachen zu diskutieren und mich vielfältig, also auf einer vielfältigen Art und Weise mit Sachen zu beschäftigen. Oder halt eben bestimmte Texte zu analysieren, in einen Kontext setzen und die Sprache immer wieder durchgucken und zu verstehen, was steht da halt eben wirklich auf dem Papier. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt ein geisteswissenschaftliches Studium anfangen würde, dass ich mich dort nicht auf einen speziellen Beruf festlegen muss von Anfang an. Ich kann das immer wieder ändern. Und auch, dass ich meine Fähigkeiten in verschiedenen Berufen auch ausüben kann. Also es sagt ja keiner, dass wenn du jetzt irgendwie in einem Verlag gearbeitet hast, dass du jetzt nicht als Journalistin anfangen kannst, zum Beispiel. Andererseits muss ich auch sagen, dass es für mich also, ja, nichts bringen würde, etwas Sicheres zu studieren, weil ich mich einfach nicht sehen kann, wie ich mich auf einen bestimmten Beruf vorbereite mit dem ganzen Drum und Dran und Staatsexamen und alles. Das würde doch irgendwie ziemlich, ja, langweilig auch sein irgendwie. Ich weiß, dass das eben eine gewisse Sicherheit geben kann, weil du halt eben eine direkte Antwort hast. Was du eben damit mit deinem Studiengang machen kannst. Und ja, aber ich denke auch, dass sich jeder von uns einmal mit dieser Frage, was er oder sie machen will, auseinandersetzen muss und das vielleicht auch schon am besten relativ früh. Das ist jetzt natürlich kein Muss, aber wenn es etwas gibt, was ich euch ans Herz legen kann, dann ist es auch wirklich vollkommen in Ordnung. Auch im Studium selbst den Studiengang zu wechseln und auch gerne abzubrechen, wenn ihr merkt, dass es eben nichts für euch ist. Ich weiß nicht, was für eine Fantasiestellung ich vom Studium hatte, als ich angefangen habe, aber ich dachte wirklich, dass wir alle so junge Leute sind, 18, 19, 20, und dass wir das studieren, was wir jetzt machen, auch wirklich durchziehen bis zum Schluss. Und dass wir alle in perfekten 3 Jahren fertig sind mit unserem Studium. Natürlich ist das nicht so gewesen. Ich habe eine große akademische Vielfalt auch an Leuten entdeckt und ich muss sagen, dass mich das total inspiriert hat. Wir hatten viele Leute, die jetzt mit 40 angefangen haben zu studieren oder die jetzt, keine Ahnung, mit 30 noch nebenbei arbeiten und jetzt nochmal an der Uni sind. Und ich hatte auch Kommilitonen, die an 2 verschiedenen Universitäten immatrikuliert waren und dort was komplett anderes gemacht haben und dann dort das hier. Also es ist auch schön zu sehen, dass jeder so seinen persönlichen Neigungen nachgehen kann und ja, einfach so das machen kann, worauf er auch Lust hat, ohne dass es jetzt einen pleite macht oder so. Also ausprobieren ist vollkommen okay. Weil ich muss auch sagen, dass die Schule selber einen jetzt nicht so gut darauf vorbereitet, wie das Studium ist. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch wo zur Schule gegangen ist in Deutschland, aber ich meine doch, dass es in allen Bundesländern doch so, also jedenfalls für die Oberstufe, einen einheitlichen Studienplan gibt oder Oberstufenplan, wie sagt man das, Abiturplan. Und ja, das ist eigentlich die einzige Richtlinie, die man hat, würde ich mal sagen. Oder ja, vielleicht ist auch die Oberstufe die einzige Zeit, wo man richtig gefordert ist, dass man viel arbeiten muss, um etwas zu machen. Natürlich erhöht sich das Pensum, wenn man in der Uni ist, aber ich finde doch das Schöne an der Uni ist halt eben, dass man das macht, worauf man auch Lust hat und ja, jetzt nicht irgendwie mit anderen Leuten zusammensitzt, die man halt eben nicht mag. Ich muss auch sagen, das war das Schöne. Es ist immer noch das Schöne an der Uni. Du bist mit Leuten zusammen, die auch das studieren, was dich interessiert. Das heißt, die Leute interessiert es auch und so kannst du, finde ich, schneller Freunde finden und ihr seid irgendwie alle auf den gleichen Nenner. Genau, ich habe mich dann, also zurück zum Thema erstmal. Ich habe mich dann einfach hingesetzt und überlegt, ja, es gibt etwas, das mich interessiert und worin ich auch gut bin, was mir jeder sagt, wo ich die besten Schulnoten habe und alles. Und ja, ich muss dazu auch weiter ausführen, dass sich das schon seit Jahren bei mir abgezeichnet hat, dass ich das irgendwann studieren werde. Und dann habe ich einfach den Entschluss gefasst und meinte so, ja, okay, Geisteswissenschaft, aber was genau denn? Anglistik? Bin ich gut genug in Englisch? Ja, nicht so. Und interessiert mich das? Romanistik? Mein Französisch war dürftig und ich wusste jetzt nicht, ob ich Lust hatte, Italienisch zu lernen. Und dann dachte ich mir so, ja, warum denn nicht Germanistik? Die Standardaussage, nachdem ich das studiert habe, war immer, ja, also ich studiere Deutsch und damit meine ich normales Deutsch und nicht Deutsch auf Lehramt. Weil das ist tatsächlich immer die Frage danach. Ja, Deutsch auf Lehramt? Oder was willst du denn mit Germanistik machen? Ja, bevor ich weiter auf den genauen Inhalt eingehe, dachte ich mir, dass ich zuerst einmal erkläre, warum ich denn überhaupt deutsche Literatur studiere und nicht etwa englische oder Romanistik oder Komparatistik. Ja, ich habe mich für die deutsche Literatur entschieden, weil ich diese tatsächlich auch am meisten mag, natürlich. Ich habe eine große Liebe für die deutsche Sprache. Ich finde auch, dass sie in ihrer Zusammensetzung so einfach, ja, natürlich einzigartig ist, aber irgendwie auch ein komplett anderes Gefühl wiedergibt. Also, vielleicht hat das jemand auch schon erlebt. Es ist komplett Verschiedenes oder anderes, wenn du ein Buch oder eine Passage aus einem Buch auf Deutsch liest und dann in der englischen Übersetzung. Ich finde einfach, der Rhythmus ist auch komplett anders und der Sinn, also wie man das vermittelt, ist auch auf jeden Fall nicht gleichzusetzen. Und ich muss auch sagen, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur auf Deutsch, also spreche einerseits und natürlich auch auf Deutsch lese und nicht etwa auf Englisch. Ich habe die große Young Adult Novel Boom in der 8. Klasse miterlebt, also da habe ich das Gefühl, dass wirklich jeder angefangen hat, so Bücher auf Englisch zu lesen. Zuerst, ich glaube, der Anstoß war The Fault in Our Stars von John Green und The Hunger Games natürlich. Da hat jeder das Buch so auf Deutsch gelesen, dann den Film geguckt und dann sich überlegt, so, ja, komm, lass es mal in der im englischen Original einfach mal lesen. Ich habe auch Bücher auf Englisch gelesen, also vornehmlich Jugendbücher. The Maze Runner habe ich angefangen, The Hunger Games und Looking for Alaska, auch von John Green. Und ja, es hat mir gut gefallen, aber ich muss sagen, dass ich damals auch schon die deutsche Sprache einfach viel lieber mochte. Und wenn ich die Wahl hatte, zwischen einem deutschen oder englischen Buch, habe ich mich einfach für die deutsche entschieden. Ja, genau. Dazu habe ich noch ein passendes Zitat von Benedict Wells. Benedict Wells ist ein deutsch-schweizerischer Autor, der für das Zeit-Magazin mal einen Beitrag verfasst hat. Und ich habe diesen Ausschnitt aus diesem Beitrag vor mir und den möchte ich kurz vorlesen. Es geht darum, dass er sagt, dass wir uns nichts suchen sollen oder nichts studieren sollen, was sicher ist oder was als sicher angesehen wird. Und ja, das ist eine ganz gute Stelle, finde ich, die das Ganze ziemlich anschaulich zusammenfasst. Und genau, das deckt sich auch ziemlich gut mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich nichts Sicheres studieren wollte, weil das einfach nicht für mich gepasst hätte. Und ja, ich bin auch froh zu sehen, dass Benedict Wells und ich uns in dieser Hinsicht einigen können. Also ich lese mal vor. Mit 15 begannen auch die Fragen danach, was man später mal werden will. Ob Verwandte, Freunde, Bekannte, fast nie hat einer gesagt, sei mutig, ich vertraue dir. Es hat auch keiner gesagt, scheiß drauf, was die anderen denken. Denk dir einfach dein 80-jähriges Ich, das aufs Leben zurückblickt. Was hättest du gerne getan als junger Mensch? Was waren deine Träume? Und dann mach einfach und lass dich von niemandem da abbringen. Denn du bist nach der Schule so frei wie nie wieder in deinem Leben. Stattdessen haben einem alle eingeredet, man sollte erst einmal etwas Sicheres machen. Aber so entsteht nichts. So werden keine Bilder gemalt, keine Songs geschrieben, keine Abenteuer erlebt, keine Erinnerungen geschaffen. Was man immer wieder aufschiebt, macht man oft nie mehr. Und kaum etwas ist schlimmer, als irgendwann dazusitzen und voller Bitterkeit zu fragen, warum habe ich es damals nicht wenigstens versucht? Ja, dieses Zitat habe ich aus einer Instagram-Story entnommen, die ich damals gesehen habe. Und ich finde, diese Stelle ist sehr einprägend und in ihrer Botschaft eindeutig. Benedict Wells spricht die direkte und unmittelbare Wahrheit aus. Ich finde seine Ansicht zu diesem Thema ziemlich mutig und ich würde jetzt nicht sagen revolutionär, aber schon sehr idealistisch. Und dazu muss ich auch anmerken, dass ich selber manchmal in meinem Denken idealistisch bin und versuche alles immer groß zu reden oder die Sachen, an die ich glaube, auch wirklich umzusetzen. Das ist natürlich in der Realität nicht immer leicht, das will ich mal kurz so sagen. Also, Wells hat natürlich recht, wenn er meint, dass wirklich jedem einen einredet, man soll zuerst etwas Sicheres machen. Aber dass so nichts entsteht, das ist halt eben nicht immer, muss nicht immer gegeben sein. Also, ich sehe auch, wenn du was Normales machst, kannst du auch damit glücklich werden. Oder selbst wenn du halt eben jetzt nicht das Durchhaltevermögen oder vielleicht auch einfach das Talent hat, das muss man auch sagen, etwas so Abenteuerliches zu machen, dann ist es auch vollkommen okay. Ich finde, solange jeder seinen eigenen Weg geht, wird er auch dort Erfolg haben und glücklich werden. Ja. Was auch ziemlich gut ist, oder ja, eine andere ziemlich gute Rede zu diesem Thema, ist die Rede von Steve Jobs, also seine Stanford Commencement Address von 2005. Stay hungry, stay foolish. Ich kann euch auch nur empfehlen, diese Rede mal anzuhören bzw. durchzulesen, weil die doch auch ziemlich in ihrer Message ziemlich einprägend ist, genau wie Wells kleiner Ausschnitt da, den ich vorgelesen habe. Diese sehr bekannte Rede hat Jobs 2005 zur Abschlussfeier der Stanford University in Kalifornien vorgetragen. Und in dieser Rede geht es eigentlich nur darum, also die Hauptmessage, die er so vermitteln versucht, ist einfach, dass wir halt eben wirklich nur dieses eine Leben haben und das machen sollen, worauf wir Lust haben. Und wie er diese Rede rhetorisch verpackt und auch umsetzt, ist einfach einprägsam und unheimlich inspirierend. Ich habe das die Rede damals im Englischunterricht gehabt. Wir haben sie damals durchgenommen und dazu muss ich jetzt auch an letzter Stelle sagen, dass mich Steve Jobs Rede wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, so, mach nichts Sicheres, zieh dein eigenes Ding durch. Und das habe ich jetzt letztendlich auch getan. Jetzt möchte ich aber wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen und euch erklären, was genau ich jetzt in diesem Studium überhaupt mache. Also ich dachte mir so anfangs, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Einmal den Studienverlauf oder den Studienplan einfach vorzustellen oder einfach selber zu erzählen. Und ich dachte mir so, ja, ich mache mal eine Mischung aus beidem. Also zu Anfangs erstmal ein paar grundlegende Punkte. Wenn du Germanistik studierst, ist das Hauptziel die Vermittlung grundlegender Kenntnisse im Bereich der deutschen Sprache und eben auch Literatur. Es gibt insgesamt drei Fachbereiche. Einmal NDL, die neuere deutsche Literatur, die germanistische Linguistik, die sich der deutschen Sprache widmet, und der Mediävistik, also der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters. Genau, während man diese Bereiche eins nach dem anderen behandelt, steht insbesondere die Textanalyse im Vordergrund. Also bei Linguistik jetzt nicht so, aber bei NDL und Mediavistik ist es eigentlich die Hauptarbeit, die man macht. Du liest eigentlich die ganze Zeit fast nur Texte und musst sie so in ihrer Zusammensetzung verstehen, einordnen und interpretieren können. Im Verlauf des Studiums, also das ist auf jeden Fall bei mir jetzt so, kann man sich auf einen Bereich spezialisieren und muss dort auch seine Bachelorarbeit schreiben. Und aktuell habe ich mich dann auf den Fachbereich NDL spezialisiert, also die neuere deutsche Literatur, Literaturwissenschaft. Ja, also einfach nur, weil mich das am meisten interessiert hat und ich glaube, das machen auch die meisten Germanistikstudenten. Bei der Mediävistik war ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich fand die Texte schon interessant, aber ich muss ehrlich sagen, dass meine Kenntnisse der mittelhochdeutschen Sprache schon sehr dürftig sind. Und ja, bei Linguistik muss ich gar nicht erst anfangen. Das ist das absolute Horrorfach. Oder werde ich ja später nochmal zu sprechen kommen. Genau, aber jetzt genaueres zu den einzelnen Teilbereichen. Was macht man denn überhaupt bei der neueren deutschen Literaturwissenschaft? Also die NDL behandelt die Literatur des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Und die Gegenwart, ja, ist heute, also bis heute würde man sagen, bis ins 21. Jahrhundert. Man setzt sich hier mit der Literaturgeschichte auseinander, mit der Periodisierungs- und Epochenfragen, die es gibt. Dazu auch das Verhältnis zu politischen, ideengeschichtlichen Kontexten. Auch die Rhetorik und die Poetik, also insbesondere Aristoteles Poetik, wird behandelt. Weitere Themenbereiche, die ich auch im Einführungsseminar kennenlernen durfte, sind unter anderem die deutsche Dramentheorie, zum Beispiel die von Lessing. Und ja, ich fand das so gesehen gar nicht so schwierig, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Einfach deswegen, weil NDL fast schon so wie dass der Deutschunterricht in der Schule ist, muss ich echt sagen. Außer jetzt in diesen Bereichen wie Rhetorik und Poetik, die hatten wir jetzt nicht so in diesem Umfang. Aber alles in allem ist das, deckt sich das doch schon ziemlich gut. Was allerdings einen großen Unterschied macht, ist, dass du hier, also bei NDL, und wieder kann ich nur für mich sprechen und meinen Studiengang und meine Uni, aber wir hatten einen straffen Zeitplan für das Einführungsseminar. Wir mussten jede Woche ein neues Drama lesen und das halt eben auch in diesem Umfang besprechen und alle wichtigen Sachen zusammentragen. Also wenn man da es nicht schafft, jede Woche mal 180 Seiten Maximum zu lesen und es auch zu so verstehen, dann ja, wäre das, glaube ich, nicht so fein. Ich habe dieses Tempo ziemlich gut mithalten können und ja, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, denke ich mir so, wow, das hätte ich jetzt so niemals schaffen können. Aber ja, ich war am Anfang des Studiums so sehr motiviert natürlich. Als nächstes haben wir die Linguistik und zwar mein absolutes Hassfach. Ja, Linguistik ist unheimlich schwierig und das ist einfach aus dem Grund so, weil die deutsche Sprache an sich selber so komplex und umfangreich ist. Es hat mir selber mega viele Probleme bereitet. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, was für eine Art von Denktyp ich bin. Ich kann einfach nicht in Theorien denken und sowas Einfachem wie, ja, also zum Beispiel an Matheformeln hat da nie jemand auf etwas auszusetzen. Bei den Linguistiktheorien ist es eigentlich genau dasselbe. Es ist etwas gesetzt und du musst es auswendig lernen und versuchen können, irgendwie zu übertragen. Und ja, es war natürlich auch eine Unmenge an Stoff, die ich behandeln durfte und auswendig lernen konnte. Da waren teilweise Vorlesungen mit irgendwie 80 Folien und das war nur die eine Vorlesung von dem einen Teil, also von dem einen Themenbereich. Und ja, letztendlich ist Linguistik der wissenschaftlichste Teil, würde ich sagen, des Germanistikstudiums. Und ich würde jetzt auch mal ganz kurz die These aufstellen, dass Linguistik wirklich die Leute. Man merkt schon, wenn du für das Germanistikstudium geeignet bist, dann schaffst du es durch Linguistik. Und ja, sonst ist Linguistik eben das Teilfach, das die Leute ziemlich schnell aussortiert, halt eben. Vielleicht haben auch andere Studiengänge solche Teilbereiche, die so mega doof sind. Ich weiß jetzt nicht, bei Medizin oder Chemie. Bei Chemie habe ich es von einigen Freunden gehört, dass die organische Chemie ziemlich krass sein soll oder dass die auch mega viel ist. Bei den anderen Studiengängen weiß ich es zum Beispiel nicht. Ich weiß auch das von einer Freundin, dass sie in Jura Strafrecht nicht so mag. Aber ja, ich glaube, es ist einfach so, dass es in jedem Fach so einen Bereich gibt, der mega doof ist und man da irgendwie durchkommen muss. Wie ich es schon eben angesprochen habe, gibt es sehr viele Theorien bei Linguistik, die man einfach so auswendig lernen muss oder die einfach so gesetzt sind. Und ich finde es ehrlich gesagt schwierig, da durchzublicken, weil es zu einer Sache so viele Unterkategorien gibt und einfach so viele Begriffe. Ich glaube, bei Linguistik lohnt es sich halt eben auch, wenn dass man so eine Art Vokabelheft anlegt und dort einfach die Erklärungen von den einzelnen Begriffen aufführt und sie immer wieder auswendig lernt. Aber inhaltlich, was genau macht man da jetzt? Im Vordergrund der germanistischen Linguistik steht das, also stehen viele Sachen, unter anderem das Laut- und Schriftsystem der Sprache, also die Phonologie und die Orthographie. Mit Phonologie meine ich das, was ich jetzt, was wir jetzt gerade sprechen, hören. Das ist das Lautsystem des Menschen. Also hier hatten wir auch, also mussten wir zum Beispiel auch transkribieren lernen. Und Transkription meine ich so, wenn ich jetzt das Wort habe, ich heiße, dann musst du ich heiße dann in der Lautschrift umwandeln, so wie man das aussprechen würde. Und das ist nicht immer so einfach, weil Sprache ja immer so etwas Soziales ist oder ich halt eben einige Sachen anders aussprechen würde als die andere Person eben und ja. Dann gibt es bei Linguistik noch den Aufbau von Wörtern und Wortformen. Also die Morphologie. Die Morphologie war auch ein ziemlicher Brocken, würde ich mal jetzt so sagen. Oder droppen. Ja, da setzt man sich damit zusammen, so worauf besteht zum Beispiel das Wort selbstverständlich, ist ein gängiges Beispiel. Also wie kannst du das Wort selbstverständlich so aufteilen und was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das Suffix lich und selbstverständlich? Also wenn ich es verständlich habe, dann ist ver das Präfix. Wo kommt das her? Und ja, also da kann jetzt jeder so Beispiele durchgehen und man erkennt sofort, das Deutsche ist ein Paradies für die Morphologie, weil es einfach so viele zusammengesetzte Wörter bei uns gibt. Die häufigste Wortzusammensetzung im Deutschen ist zum Beispiel auch Nomen und Adjektiv, also zum Beispiel Glut, Rot oder Tisch. Okay, Tischbein ist jetzt kein Adjektiv, aber eine Zusammensetzung aus einem Nomen und einem anderen Nomen. Und ja, also da findet sich ziemlich viel natürlich und dementsprechend auch mehr Theorien und Ansätze. Dann haben wir noch die Wortgruppen und die Sätze, also diese deutsche Syntax. Und da ist das natürlich auch unheimlich schwierig, weil der deutsche Satz einfach so komplex ist. Ich habe es noch nie so erlebt, dass man in keiner anderen Sprache kannst du, glaube ich, so lange Sätze bilden und in keiner anderen Sprache kann der Satz selber so dermaßen kompliziert sein. Ja, ich muss auch sagen, dass ich die Syntax nicht unbedingt am einfachsten fand, aber von Inhalt her ziemlich gut zu schaffen. Also ist das eigentlich so einer meiner Lieblingsthemenbereiche. Ja, weitere Themengebiete der Linguistik sind zum Beispiel die Semantik, also die Bedeutung von Wörtern und Sätzen und Pragmatik. Da will ich auch nicht näher drauf eingehen, weil ich immer noch nicht weiß, was das genau ist. Und ja, also man sieht, es ist schon eine ziemlich große Menge, die dort aufkommt. Und man braucht auch wirklich Disziplin dafür, um das durchhalten zu können. Ich habe mich auch nicht darauf spezialisiert und das auch nicht weitergemacht. Ich habe nur das Einführungsseminar durchgezogen und das war es dann auch schon. Also mehr habe ich dann auch nicht gemacht in diesem Bereich. Und das hat auch wirklich gereicht. Also das Einführungsseminar war schon ziemlich krass und hat mir genug Wissen mit auf den Weg gegeben. Da muss ich mich jetzt nicht weiter mit vertiefen. Ja. Der letzte Teilbereich, mit dem man sich beschäftigt, ist die Mediävistik. Yay. Und da geht es wieder ins Mittelalter. Vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen Zuhörer die Klingel im Kopf. Ja, ich habe das schon in der ersten Podcast-Episode vorstellen dürfen. Ein bekanntes Werk der germanistischen Mediävistik, nämlich das Nibelungenlied. Und vielleicht erkennt ihr jetzt auch einige Sachen wieder. Also ja, die Mediävistik beinhaltet den Gesamtbereich der deutschsprachigen Textüberlieferung und Literatur von den Anfängen um 800 bis in die frühe Neuzeit. Im Einführungsseminar war es bei meinem Studienverlauf so, dass man immer ein Werk oder ein Epos aus dieser Zeit gelesen hat. Bei mir war es das Nibelungenlied. Andere Dozenten haben Parzival, den Erik von Hartmann von Aue oder auch Gottfried von Straßburg, Tristane, näher behandelt. Und ja, die deutsche Sprache selber untersucht man auch. Hierbei geht man der Frage nach, wie sich die Sprache eben seit dem Mittelalter verändert hat und wie genau diese Veränderung erfolgte. Denn das Deutsch, was wir heute sprechen, das Neuhochdeutsch, sieht und hört sich im Mittelalter etwas anders an. Und remember, ich habe einige Passagen aus dem Nibelungenlied vorgelesen und da habt ihr schon hören können, dass das mittelhochdeutsche Deutsch nicht gleichzusetzen ist mit dem neuhochdeutschen Deutsch, das eben heute gängig ist. Zum Schluss will ich es auch nicht versäumen, euch eine persönliche Einschätzung meinerseits zu diesem Thema zu geben und ja, wie ich jetzt mein Studium insgesamt rückblickend bewerte, weil ich bin tatsächlich nächstes Jahr dann fertig und mit dem Bachelor in der Tasche kann ich dann sehen, wo ich hinkomme. Okay, nein. Also es war alles einmal, ich habe ein Jahr nach meinem Abitur ausgesetzt und bin dann für mein Studium quer durch das Land gezogen. Ich finde, es hat sich gelohnt, weil die Erfahrung es alle mal wert war. Und es war auch mal gut, ein anderes Deutschinstitut kennenzulernen, das ja in einer anderen Ecke des Landes angesiedelt ist, wo man die Literatur vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Okay, nein, das war ein bisschen gemein, aber ja. Ich selber habe damals, also nach meinem Abitur, nicht angefangen zu studieren, aber meine Freunde schon. Und aus diesem Grund wusste ich schon einiges über das Studium, also wie man das organisiert, wie überhaupt die Uni-Struktur ist, wie die Leute drauf sind und alles. Und ja, vor allem auch solche Sachen wie mit, wann muss ich anfangen zu lernen und wie ist das Lernpensum, das hat mir schon alles ziemlich gut geholfen, muss ich sagen. Und diese Tipps und vor allem für die Klausurenphase waren ungemein hilfreich. Und ich habe damals auch schon bemerkt, es hilft schon, wenn du mit deinen Freunden so zusammen anfängst zu studieren. Das seid ihr einfach alles zusammen in so einem anfänglichen Glücksphase des Studiums, weil ein neuer Lebensabschnitt beginnt und danach, so ja, kommt die große Trauerphase während der Klausurenphase, yay. Aber nein, was ich zu meinem Studium sagen kann, ist, ich konnte mich ziemlich gut einfinden in der Uni-Organisation und auch dem Lernen. eben weil ich das schon von meinen Freunden wusste. Und ich würde auch sagen, dass es für jeden Studiengang unterschiedlich ist, wann du anfangen musst zu lernen. Und dass die Anforderungen eben auch unterschiedlich sind und nicht unbedingt vergleichbar sind. Ich finde auch, dass Online-Uni vor allem zu Zeiten von ja, Corona ziemlich anstrengend war, weil ich bei mir jetzt auch sehr viel lesen musste. Also es ist klar, wenn du Literatur studierst, dann musst du unheimlich viel lesen. Und es wird mehr, je höher du, ja, in welchem, je höher du eben hochkommst in der Studienphase. Also 5. Semester lesen dann irgendwie mehr als es im Erstsemester zum Beispiel. Ja, und ich fand das auch immer ziemlich zeitaufwendig, weil man teilweise zwei Lektüren, also zwei ganze Bücher für ein Fach lesen musste, die es nicht unbedingt auf Deutsch waren, Mittelhochdeutsch und keine Ahnung, irgendwas anderes. Also das ist unheimlich schwierig, finde ich, weil du halt eben auch nichts anderes machst. Also du liest wirklich die ganze Zeit. Ich musste so viele Sachen ausdrucken. Ich erinnere mich, dass ich für Mediavistik einmal 80 Seiten auf Mittelhochdeutsch lesen musste und das ist doch irgendwie teilweise nicht zumutbar. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das ohne Zoom University geschafft hätte, weil ja, die Dozenten denken tatsächlich auch, dass man die ganze Zeit zu Hause ist und dementsprechend mehr Zeit hat. Das hatte ich dann auch, deswegen konnte ich das auch ganz gut schaffen. Aber irgendwann hast du dann auch keine Lust mehr. Ja, vor allem auch im Einführungsseminar musst du natürlich auch viel lesen. Wie ich schon meinte, es kommt von Uni zu Uni an, von Fach zu Fach, aber bei NDL war es so anfangs ein bisschen viel. Insbesondere, weil wir jede Woche ein neues Drama lesen mussten. Aber ich finde, es hat schon ziemlich gut getan, dass man die Dramen dann zusammen besprochen hat, sodass einige Unklarheiten dann verständlicher wurden oder du halt eben in der Seminardiskussion das Buch besser verstehen kannst in seinem Kontext. Ich finde auch, dass das Studium bisher mein Interesse auch für die Texte geweckt hat, die ich vorher nicht kannte, wie zum Beispiel mittelalterliche Literatur oder auch die Lieder-Edda. Oder die Völsunga Saga, Isländer Saga ist eigentlich überhaupt alles. Das war ziemlich Neuland, also es war ein Neuland für mich, weil ich das eben vorher einfach so noch nie so einen Blick dafür hatte. Und jetzt, wo ich weiß, aha, ich verstehe die Sprache, so also Mittelhochdeutsch, und nehme ich jetzt an, dass, also nehme es mir zur Aufgabe, das mal selber zu lesen und mich damit zu beschäftigen, das ist immerhin auch etwas Schönes, denke ich. Und ja, da bin ich auf jeden Fall nicht irgendwie gebunden, weil ich jetzt NDL weitermache. Ich hab immer noch die freie Wahl, mich in meiner Freizeit mit weiteren Werken zu beschäftigen, die ich auch selber cool finde. Ja, allerdings jetzt, was bringt mir das denn alles, wenn ich in meiner Freizeit mittelalterliche Texte lese, die sonst keiner versteht? Ja, nee, also wie sieht der Ausblick aus? Was kann man denn mit diesem Studiengang machen? Ich habe hierbei das Gefühl, dass Geisteswissenschaftler immer mit schiefen Augen angesehen werden. Früher haben Leute immer so zufrieden genickt, wenn jemand gesagt hat, ja, ich studiere eine Naturwissenschaft, das ist mein Plan. Aber wenn ich dann dran kam und gesagt habe, ja, ich würde gerne Germanistik studieren, kam danach immer dieselbe Frage, was willst du damit machen? Ich denke mir so, ja, also wenn du mich das fragst, dann ist deine Weitsicht nicht so umfangreich wie meine offensichtlich. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und ja, also bei mir hat sich der Plan schon relativ früh festgesetzt. Ich wusste schon seit der 7. Klasse, ich will irgendwas mit Schreiben und Literatur machen. Und deswegen hatte ich jedenfalls eine klare Vorstellung, was ich eben damit machen will. Ich habe versucht, einen bestimmten Plan umzusetzen, weil es darum geht, einen Master anzufangen. Also zuerst einmal den Bachelor zu schaffen und dann den Master und danach natürlich ein Volontariat. Und ich denke auch, wenn du eine klare Vorstellung hast, was du machen willst und dir Ziele setzt, wie du das schaffst, dann warum sollte es denn nicht klappen? Denn ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir jetzt alle Jura oder BWL studieren, dann hat die Welt doch auch irgendwie nichts. Weil die Leute, die Germanistik studieren oder Geisteswissenschaften, weil wir schreiben Texte, wir versuchen irgendwie das Schöne daraus zu finden und ein bisschen auch kreativ zu sein, dann ist die Welt doch einfach nur starr und grau, wenn so etwas aussterben würde. Also versuche ich dem mal entgegenzusetzen. Und ja, Allerdings ist jetzt alles nicht so sonnig, wie es aussieht. Ich musste mich auch auf viele Enttäuschungen einstellen in letzter Zeit. So ein Vorhaben erfordert selbstredend Zeit und wie ich eben schon meinte, du musst dich auf sehr viele Hürden einstellen und auch Enttäuschungen. Was halt eben der Knackpunkt ist bei Geisteswissenschaftlern, ist, dass sie Arbeitserfahrungen sehen wollen. Das habe ich früher auch schon immer gesehen, dass gesagt wurde, ja, Arbeitserfahrung ist das A und O und die haben immer gesagt, macht Praktika und das sah einfach so einfach aus, also du machst Praktika und yay, ne? Hast den Job dann irgendwann, aber nein, eben nicht. Diese Praktika erfordern eben auch Arbeitserfahrung. Das Lustige ist, wie willst du Arbeitserfahrung sammeln, wenn du vorher noch kein Praktikum hast und eben dieses Praktikum brauchst, um Arbeitserfahrung zu sammeln? Es ist ein nie enden wollender Kreis und die Suche nach einem Praktikumsplatz selber ist so dermaßen anstrengend und unheimlich kompetitiv, weil die gefühlt auch immer so viel verlangen, was ich jetzt auch nicht geben kann. Und ich habe auch immer dabei den Gedanken, so gibt uns doch einfach eine ganz normale Chance. Ich meine, das wäre doch immerhin ein Anfang. Aber ja, man muss dranbleiben, das kann ich euch nur raten, dranbleiben und immer weiter versuchen und versuchen, sich zusätzliche Skills an der Uni anzueignen, beim Schreibworkshop oder beim ja, Skills-Workshop oder wenn du bei der Uni-Zeitung mitmachst, das bringt auch was und kann dir auf jeden Fall für deinen Weg weiterhelfen. Ich selber sehe mich in vielen Bereichen. Ich hatte früher immer überlegt, im Verlag zu arbeiten oder vielleicht in den Journalismus zu gehen. Aktuell ist das wirklich mein Traum, das muss ich jetzt einfach mal ehrlich sagen. Im Bereich Politik irgendwas zu machen, vielleicht auch, ja, ARD-Korrespondent ist wahrscheinlich so das Endziel schlechthin, aber ich glaube, wenn ich das schaffen will, muss ich erst einmal das Haar eines Einhorns vorlegen. Gandalfs, wie soll man das sagen? Nee, nicht Gandalf, den einen Ring vorlegen, am besten noch den achten Horcrux. Und die Sterne müssen natürlich in einer perfekten Konstellation stehen und alles, damit ich genau das schaffe. Der Wind muss von richtiger Richtung wehen. Ja, man sieht, es ist eine Herkulesaufgabe. Es ist halt eben wirklich nicht einfach, aber ich glaube, mit der Zeit wird sich da was finden und so weit will ich jetzt auch nicht denken. Es ist eher wichtig, da Step by Step zu gehen und einfach sehen, so wo deine Interessen und Stärken liegen und was du dann halt eben damit anfangen willst. Ja, zum Schluss möchte ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich konnte den einen oder anderen vielleicht dazu überreden, Germanistik zu studieren oder den einen oder anderen von den Klischees des Germanistikstudiums wegzulocken und mal einen ehrlichen Einblick in diesen Studiengang zu geben. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann oder wir hören uns vielmehr in der nächsten Episode, die sich dann auch Harry Potter widmet. Ich habe da sehr viel geplant, was ich einbringen will. Ich muss auch sehen, wie ich das alles umsetze und was ich vielleicht auch aufteile, weil es eben für eine Episode vielleicht zu viel ist. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback oder über ein Follow auf Instagram @deliciouslypoetry. Für Fragen oder Anregungen stehe ich natürlich immer zur Verfügung. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns bald.